Heute das große TikTok-Special.
Es ist natürlich schwierig zu sagen, okay, die Marketingaktion hängt mit sofortigem Umsatz zusammen, wenn man im Handel unterwegs ist. Allerdings war es in dem Fall ziemlich eindeutig, denn wenn man sich von KW1 zu KW10 mit einem 7500%igen Umsatz steigert, dann kann das nicht nur an irgendeiner Jahreszeit liegen, sondern da muss ja irgendwas Krasseres passiert sein. So war es auch in unserem Fall.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf ein neues Format von Vodafone und zwar eine neue Digitalkonferenz, die Vodafone Elevation Digital Days, in kurz Vodafone Elevation. Los geht's am 23. Februar bis zum 25. Februar und dann jeweils täglich 13 Uhr mit Livestreams auf drei verschiedenen Bühnen. Alle Inhalte sind natürlich kostenlos und es sind ganz große Namen mit dabei, die man aus dem OMR-Kosmos vielleicht sogar kennt. Verena Pauster, Scott Galloway, Sebastian Truhn, all die schalten sich zu, genauso wie 100 weitere Referenten aus den Bereichen Digitalisierung, Tech, IT, Business, Marketing. Also wer dabei sein möchte, kostenlos vodafone.de/elevation. Seit Monaten fragen wir uns schon intern, wie wir uns dem Thema TikTok hier im OMR-Podcast nähern. Das muss ja dringend mal hier diskutiert werden. Wer wäre dafür ein guter Gast, ein guter Protagonist? Und dann kommt immer wieder das Thema, ja, es gibt da so viele Perspektiven. Nehmen wir jetzt einen Advertiser oder einen TikToker oder vielleicht irgendwie jemanden, der von TikTok selber kommt. Und am Ende haben wir uns entschieden, wir nähern uns dem Thema insgesamt eher thematisch und weniger über eine einzige Person, sondern über mehrere Personen und rund um ein Thema haben wir jetzt eine Reihe von Gesprächen, kürzeren Gesprächen geführt, die sozusagen jetzt einen Podcast ergeben. 60, 70 Minuten Podcast kommen jetzt von einer Reihe von Gästen. Als erstes haben wir eine TikTokerin, nämlich Tina Neumann, mit ihrem Kollegen von der Agentur, dem Philipp Papendieck von Intermate. Dann kommt von TikTok selber der Thomas Vlasic. Dann kommt von Cookie Bros, der Mark Mühürü-Sürglu, also drei Üs im Namen, nicht so einfach. Jedenfalls der Gründer von der Firma Sugar Daddies, die Cookie Bros Produkte macht. Und Herr Anwalt Tim Hendrik Walter, jemand, der mittlerweile mit einem Anwaltsaccount rund um rechtliche Themen sehr, sehr groß geworden ist. Und wir haben jeweils ihre Perspektiven auf die Plattform diskutiert. Wie nutzen sie die Plattform? Was sehen sie darin? Wie geht's weiter? Und das alles kommt jetzt. Wir starten natürlich Ladies First mit Tina Neumann. Moin Tina.
Hi.
Und moin Philipp.
Hi, grüß dich.
So, also ihr beiden seid sozusagen jetzt die TikTok-Erklärer für die nächsten paar Minuten. Fangen wir mal mit dir an, Tina. Wie viele Menschen folgen dir bei TikTok? Die zwangsläufige Eingangsfrage.
Mittlerweile sind es jetzt 2,7 Millionen, glaube ich.
2,7 Millionen. Wahnsinn.
Ja.
Und das sind im Wesentlichen Deutsche?
Die meisten sind aus Deutschland auf jeden Fall. Und Österreich auch ganz viel. Und der Rest ist halt verteilt auf der ganzen Welt.
Und du bist selber aus Wiesbaden und lebst da auch und hast dort sozusagen deine TikTok-Karriere angefangen?
Nee, angefangen habe ich in Österreich. Ich bin ursprünglich aus Österreich und wohne erst seit einem Jahr jetzt in Wiesbaden.
Ah, okay. Sorry, das war mir gar nicht klar.
Alles gut.
Wo hast du denn angefangen? Aus Wien oder wo kommst du?
Aus der Nähe von Graz. Ja.
Und dann erzähl mal so, wie ging es denn los? Also ich meine, du hast irgendwann mal die App installiert offensichtlich, aber was hast du noch so gemacht, damit das so...
Ja, also ich habe anfangs eigentlich so wie jeder einfach die App als Spaß runtergeladen, also wie jeder es macht eben. Und bei mir war es ja noch Musical.ly anfangs. Und ja, also ich habe mir die App runtergeladen, habe einfach für meine Freunde Videos hochgeladen, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Und in Österreich haben in der Zeit noch nicht viele Musical.ly damals benutzt. Und deshalb wurde ich da auch öfter eben vorgeschlagen für die Österreicher. Und so, ja, habe ich ein bisschen an Reichweite generiert. Und irgendwann ging es dann auch in Deutschland ab und dann irgendwann auch weltweit.
Okay, und also ich meine, das klingt jetzt zu einfach, um wahr zu sein. Das ist ja, das Phänomen ist irgendwie klar, man ist früh auf einer Plattform. Das ist einfacher, als wenn man später kommt. Das ist offensichtlich. Aber hast du irgendwas Besonderes? Kannst du irgendwie besonders gut tanzen? Also was war denn so dein Skill?
Ich denke eher, dass ich immer als das Mädchen von nebenan gesehen wurde. Eben, und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich war sehr, 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 sehr aktiv und habe immer weitergemacht und einfach aus Spaß.
Was heißt sehr aktiv, so jeden Tag mehrere Sachen gepostet?
Also ich hatte Phasen, wo ich wirklich 20 bis 30 TikToks am Tag hochgeladen habe.
Okay, wow.
Okay. Ja, das war echt hardcore, aber mittlerweile hoffentlich eins am Tag, aber ja, anfangs war es ganz krass, da hat es mir wirklich so, so, so viel Spaß gemacht, es war einfach wirklich wie ein Hobby, wie eine Leidenschaft für mich.
Wie alt warst du da?
Und mit 14 habe ich angefangen, 13, 14, sowas.
Okay,
ja.
Und wie alt bist du jetzt?
18.
Okay, also so 4, 5 Jahre her.
Ja.
Okay, das ist wirklich ganz early days, so Musical.ly und sowas.
Ja, voll. Also wie gesagt, in Österreich war das überhaupt noch nicht groß in der Zeit. Aber ja, mittlerweile ist es überall riesig. Ne? Also da war ich schon einer der Ersten, würde ich sagen.
Und hat es dir jemand gezeigt? Oder wie bist du drauf gekommen? Also wer hat dir die App sozusagen empfohlen?
Boah, du, das war irgendwie, ich habe es, glaube ich, auf Instagram gesehen gehabt oder so. Und da fand ich das irgendwie interessant und lustig und dann habe ich es mir einfach runtergeladen. Und ja, irgendwie erklärt sich die App ja schnell so und dann habe ich irgendwann angefangen einfach. Ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, okay, wie es war.
Wann hast du, Philipp, zum ersten Mal von Tina gehört?
Ich habe, ohne dass Tina mich jetzt gleich nicht mehr mag, aber ich habe tatsächlich relativ spät von Tina gehört. Und zwar Ende letzten Jahres, glaube ich, war das. Da sind wir auf Flighthouse aufmerksam geworden. Das heißt, die habt ihr auch, Philipp, in irgendeinem OMR-Newsletter gefeatured. Und da bin ich mit dem Eric Pace, dem Gründer von Flighthouse, in Kontakt getreten und hatte mit ihm besprochen, ob es nicht cool wäre, wenn man so eine TikTok-Show mal nach Deutschland holt. Weil die ja da in den USA auch extrem erfolgreich sind. Und das war auch das Vorbild, diese Flighthouse-Show, für unsere eigene Daily Pie-Show, die wir dann hier in Deutschland gestartet haben. Und da sind wir in dem Zuge, dann haben wir da mal geschaut, okay, was sind denn so, wie sieht denn die Creator-Landschaft aus? Und sind da eigentlich genau so vorgegangen, wie wir auch bei Kunden vorgehen, dass wir geschaut haben, nicht wer hat nur viele Follower, sondern wer hat auch gute View-Ratios, wer hat irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis von Followern im Dachraum. Und so sind wir dann, jetzt mache ich es wieder gut, Tina, anhand der sehr, sehr guten KPIs und anhand des hohen Unterhaltungsfaktors. Wie gesagt, Tina ist jemand, der nimmt dann auch mal gerne eine Scoville-Stufe, Stufe 10 Cracker in den Mund in der Show, sind wir auf sie aufmerksam geworden und haben gesagt, das ist eine von den Creators, mit denen wir da starten wollen.
Okay, also man muss sagen, Tina Scoville-Stufe heißt Schärfegrad von Chilis. Das ist ein Spezialthema in eurer Show. Aber was machst du sonst so an Content? Also für jemanden, der dich jetzt noch nicht von dir gehört hat und der vielleicht auch gar nicht bei TikTok ist, wie muss man das denn sich vorstellen? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, also generell, ich habe nicht wirklich so einen roten Faden, würde ich sagen, dass ich jetzt sage, ja, ich koche nur, ich backe nur, ich schminke mich nur, ich mache irgendwie von allem ein bisschen was, worauf ich gerade Lust habe. Ich frage auch meine Zuschauer immer mal wieder, worauf sie Lust haben. Und generell würde ich einfach sagen, Lifestyle, bisschen Make-up, bisschen Fashion, von allem ein bisschen was.
Okay. Philipp, kannst du mal so ein bisschen einordnen? Jetzt 2,7 Millionen Follower mit Fokus auf Dach. Ist das einer der größten Accounts hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
Auf jeden Fall, definitiv. Also wir haben gerade vor ein paar Tagen mal ein neues Ranking rausgebracht, wo wir uns einmal die Top-Follower als auch die Top-Views angeschaut haben. Top-Views ist ein bisschen schwierig, weil man da schwer einen Durchschnittswert bilden kann, da die Ausschläge teilweise massiv sind. Da sind irgendwie Creator, die haben plötzlich 66 Millionen Views und dann wieder 20 und 30.000 Views je Video. Das heißt, da muss man eher dann Median nehmen und versuchen, das so ein bisschen zu nivellieren. Aber wenn man sich mal die Top-Follower anguckt und so schaut, dass so ein Julianka, also Julian und Bibi, dass die beiden irgendwie über 3 Millionen Follower haben, ist das, glaube ich, schon ein absolutes Top-Level, auf dem Tina da unterwegs ist.
Okay, und wie ist sozusagen die Demografie dieser 2,7 Millionen? Wie alt sind die so? Also welche vor allen Dingen?
Also wir haben, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, als Advertiser generell, welches Potenzial bietet die Plattform, ist erstmal gigantisch zu betrachten, dass wir knapp 11 Millionen monatlich aktive Nutzer in Deutschland haben. Ich glaube, das zeigt relativ schnell überhaupt erstmal, was da für ein gigantisches Potenzial mittlerweile liegt und wie schnell die App auch nochmal zu Zeiten von Corona gewachsen ist. Und hinsichtlich des Alters sei gesagt, dass wir vermeintlich natürlich auch sehr, sehr junge Zielgruppen dort haben, die auch unter 13 Jahren alt sind, gegebenenfalls über den Account der Eltern sich anmelden, oder es gibt ja auch mittlerweile so Age Gates, die man bei der App auswählen kann. Nichtsdestotrotz, wir aber deutlich älter werden, bedeutet, dass wir auch gerade gesehen haben, wie viel Influencer auf Instagram ihre Follower dazu aufrufen, ihnen auf TikTok zu folgen. Das waren im Februar 370 Influencer, im März waren es direkt 620 und im April waren es knapp 700 Influencer mit relevanter deutscher Followerschaft auf Instagram, die Instagram-Postings oder Stories veröffentlicht haben und gesagt haben, Leute, folgt mir mal auf TikTok.
Aber sag trotzdem mal so eine Kernaltersgruppe, dass man sich das einmal so versucht, da ein bisschen Fakten reinzukriegen. Also wie muss man sich den typischen TikToker vorstellen?
Also der typische TikToker hat vermeintlich 45% in dem Bereich bis 25 und darüber hinaus dann eine sehr, sehr schnell abfallende Age-Entwicklung sozusagen, weil ich kann dir sogar die genauen Zahlen sagen. Wir haben aktuell 24% im Bereich 13 bis 17, 43% im Bereich 18 bis 24, 22% im Bereich 25 bis 34 und dann nur noch 11% im Bereich über 35. Mhm. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig zu sagen an der Stelle, das heißt, in dem Bereich über 35 wird das Feld sehr, sehr dünn. Das ist das, was ich gerade meinte. Wir haben aber in dem Bereich darunter nicht nur vermeintlich die ganz jungen Teenies, sondern wir sehen auch immer mehr Momfluencer beispielsweise, die auf Instagram nur 8% Follower im Bereich 13 bis 17 haben, also mehr oder weniger gar keine Teenies, die ihre Communities auffordern und sagen, folgt mir jetzt auf TikTok. Und dadurch wird sehr, sehr schnell deutlich auch, wie dieser Shift, der vielleicht von einigen Marketern noch angezweifelt wird, gerade vonstatten geht und auch ältere Zielgruppen aufgebrochen werden.
Tina, erzähl mal, was war denn dein erfolgreichstes Video? Was hast du denn da gemacht?
Mein erfolgreichstes Video. Also ich weiß, dass eines der erfolgreichsten ein Video mit meinem damaligen besten Freund war. Irgendwie ein lustiges Slow-Motion-Video, aber ich weiß nicht, ob das mein erfolgreichstes war.
Wie viele haben es geguckt?
Ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen, was ich so in der Erinnerung habe, zwischen 15 und 20 Millionen oder so.
Also
das ist schon recht viele.
15 bis 20 Millionen, man muss sich mal vorstellen, wenn in Deutschland das WM-Finale gespielt wird, so, ne, mit deutscher Beteiligung, damals Rio, im Fernsehen, ne, das sind dann irgendwie so 20, 25 Millionen Menschen, die das gucken. Also das heißt, dann bist du bei einem Drittel des Landes oder so. Aber das ist ja der Wahnsinn.
Sind sicherlich natürlich auch Rewatches dabei. Das muss man noch dazu sagen, was natürlich trotzdem noch gigantisch ist. Aber das ist Impressionen und wahrscheinlich nicht die tatsächliche Reichweite war. Aber trotzdem ist es natürlich gigantisch, was da für ein Potenzial hinterhängt.
Und was ist so der wichtigste Hebel, Reichweite zu bekommen auf TikTok? Also was machst du da so, Tina?
Also generell denke ich auf jeden Fall, es gibt ja immer wieder Trends und so weiter, denen einfach folgen. Also nachmachen, aber generell auch einfach selbst kreativ sein und lustige Videos produzieren und einfach Spaß dran haben und aktiv sein.
Nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass TikTok zwar sehr, sehr stark durch Musik geprägt ist und auch viele Künstler durch TikTok gerade vermeintlich nochmal bessere Chartplatzierungen etc. pp. Erlangen, aber dass TikTok auch komplett ohne Musik funktioniert, immer mehr politisch wird, immer mehr edukative Formate aufgreift, immer mehr so eine Art Behind-the-Scenes-Charakter, Einsicht in das Leben des Creators ermöglicht und dass es nicht nur vermeintlich Lip-Dubben und Tanzen ist.
Das stimmt.
Beschreib mal so ein bisschen für jemanden, der TikTok nicht so genau kennt, es gibt ja zwei Elemente, es gibt diese For-You-Page und es gibt dann die Follower selber. Worüber kommt denn der Traffic oder was für eine Rolle spielt für dich die For-You-Page?
Also, ja, eher, denke ich, ist man, also als Zuschauer auf der For You-Page, weil es einfach interessanter ist, weil viel mehr Leute einem vorgeschlagen werden, wie genau man auf die For You-Page kommt. Die For You-Page ist für dich erstellt. Also da kann man nicht genau sagen, wie jetzt jemand auf die For You-Page kommt, weil es ist für dich abgestimmt und es werden Videos vorgeschlagen, wie heißt das Ding?
Algorithmus?
Genau. der bestimmt es ja, was für dich passt. Und der sieht ja, okay, der liked viele Katzenvideos, dann werden immer mehr Katzenvideos vorgeschlagen. Und wenn dein Video zum Beispiel jetzt ein paar Likes und Kommis hat, bei mir sind oft Videos, die null Likes haben. Keine Ahnung warum, aber es wird einfach auf dich abgestimmt.
Und ja. Also das ist ja auch am Ende der Ort, an dem man, also eigentlich ist das ja sozusagen der Feed, würde man sagen, oder? Wo man die ganze Zeit verbringt.
Ja, mäßig.
Absolut.
Ja. Würde ich sagen.
Also das heißt nur nicht Feed, das heißt For You-Page. Und dann swipet man da sozusagen eins nach dem anderen durch und du bekommst da Sachen vorgeschlagen, die scheinen niemand anderem zu gefallen, also keine Likes, aber trotzdem glaubt der Algorithmus, dir könnte es gefallen. Das ist ja schon.
Genau. Also sozusagen hat eigentlich jeder die Chance, auf die For You-Page zu kommen. Und da bringen keine Hashtags oder sonst irgendwas was. Also die meisten klatschen ja den Hashtag For You-Page drunter, aber der bringt nichts. Die Leute verstehen es einfach nicht. Der bringt wirklich nichts. Und ja, also das finde ich auch das Coole, dass jeder eigentlich die Chance hat, gesehen zu werden.
Okay. Philipp, erzähl dir mal so ein bisschen, wie du das wahrnimmst. Also alle sagen immer, die Algorithmen oder der Algorithmus von TikTok wäre so toll. Ich habe das lange für irgendwie so ein bisschen Buzzwording gehalten, aber es scheint ja wohl wirklich so zu sein, dass die ganz gut verstanden haben, wie man einen persönlichen Feed kuratieren muss.
Absolut. Also das zeigt auch schon mal den großen Unterschied. Und um da mal vielleicht anzuknüpfen bei dem, was Tina gerade gesagt hat, jeder hat die Chance, irgendwie groß zu werden. Das ändert auch nochmal absolut das Feld an Creatern, die es auf TikTok gibt. Das heißt, wenn man jetzt schaut als werbendes Unternehmen oder als Influencer, welche Möglichkeiten bietet mir TikTok da, das gibt einem tatsächlich die Möglichkeit, von 0 auf 100 extrem stark durch die Decke zu gehen und mal schnell einer der größten, auch jetzt noch der größten Influencer zu werden. Also wenn wir uns angucken, es gibt da Influencer wie ein Sally oder eine Doro Berger, für die Leute, die mal selbst die Accounts eingeben wollen. Die haben in Deutschland ihre größte Follower-Base, haben auch da 1,8 Millionen Follower, aber auf Instagram beispielsweise vermeintlich nur 40, 50, 60.000 Follower. Also das Feld der Creator rollt sich da noch einmal komplett neu auf. Natürlich haben wir Julianka über den gemeinsamen Account, über den wir eben gerade gesprochen haben, die haben natürlich ihre komplette Follower-Base sehr schnell von YouTube und Instagram auf TikTok konvertiert, das auch. Aber trotzdem gibt TikTok über die Bewertung jedes einzelnen Videos und nicht der Follower an und für sich dem Creator eine unheimlich große Möglichkeit, schnell Reichweite zu generieren. Auf Instagram verlasse ich mich so ein bisschen auf meine Engagement Rate von, weiß ich, durchschnittlich 3,5%, meine Impression Ratio von 40% und meine 12% Story Views. Und das wird auch in der Regel immer so erzielt. Aber auf TikTok wird wirklich jedes einzelne Content Piece bewertet. Und dann kann ich auch mit nur 300.000 Followern oder nur 10.000 Followern auch mein Video mit 1 Million Views machen. Und das führt auch dazu, was ich ganz spannend finde, dass sich Creator sicherlich in der Zukunft noch viel, viel stärker selbst hinterfragen werden und das auch nochmal so eine Kreativität neu boostet, weil die Künstler nicht irgendwas in ihre Story posten und nicht irgendein Posting machen, wo es ohnehin immer die gleiche leicht schwankende Engagement Rate drauf gibt, sondern ich muss mich wirklich für jedes Asset irgendwie massiv ins Zeug legen. Das finde ich als sehr, sehr positiv zu betrachten.
So, das waren Tina Neumann und Philipp Papendieck. Und wir machen weiter mit dem Tim Hendrik Walter. Das ist der Mensch hinter dem Account Herr Anwalt, der wirklich mit einem ungewöhnlichen oder vermeintlich ungewöhnlichen Thema für die TikTok-Zielgruppe sehr, sehr groß geworden ist. Auf geht's. Moin, Tim.
Hi, grüß dich.
Wie kam es dazu? Also du bist jetzt Herr Anwalt, wir reden von einem TikTok-Account mit über 2 Millionen Followern oder 2,1 glaube ich Millionen Followern. Wann hast du den gestartet und erzähl mal so ein bisschen die Genese.
Genau, also ich habe auf TikTok gestartet im November letzten Jahres und davor hatte ich schon einen YouTube-Account, war immer viel auf Social Media unterwegs. Ich habe im Grunde wie wahrscheinlich viele in meinem Alter jetzt mit 35 die gesamte Entwicklung durchgemacht über das Modem früher, dann über das Gaming, die IRC-Chats, Foren, bis dann die ersten Social Media Plattformen aufs Tableau traten, SchülerVZ, Facebook, also die ersten größeren sozialen Medien und mich irgendwann auf Instagram dann auch angemeldet und gemerkt, okay, hier kann man sich ja noch auf eine andere Weise kreativ betätigen als nur textbasiert und habe dann gedacht, okay, jetzt kannst du dir mal ein vernünftiges Handy kaufen, um Fotos zu machen. Hab gemerkt, okay, da stoße ich jetzt auch an meine Grenzen, kauf dir mal eine vernünftige Kamera. Und wie ist das dann eigentlich mit Filmen? Und dann war so die Idee geboren, okay, ich könnte ja hier irgendwie so einen Blog machen, erst für Jurastudierende, wo ich dann so quasi meine ersten Filmerfahrungen gemacht habe. Die Retroperspektive stand natürlich nicht so aussehen, wie ich mir das heute wünschen würde. Mhm. Und habe mir dann quasi so autodidaktisch selber das, ja, das Vloggen oder Filmen beigebracht, genau. Und ja, auf YouTube lief das dann so ganz okay an, relativ nischiger Content, ja, und dann kam eben TikTok aufs Tableau. Ein Kumpel von mir ist auch im Medienbereich tätig, sagte immer, hier, TikTok, ne, super Plattform, total witzige Videos. Und ich dachte auch erst so, ist vielleicht nicht so meins. Hab dann aber immer mehr reingeguckt und hab gemerkt, oh, da ist ja irgendwie doch ein ganz schön krasser Vibe, mega Energie dort. Hatte dann auch immer die, wie wahrscheinlich viele im Marketingbereich, die Podcast oder die YouTube-Videos von Gary Vaynerchuk verfolgt. Und der sagte eben, die The Clock is Ticking on TikTok. Und dann dachte ich mir, yo, warum nicht einfach mal probieren, hier so ein kleines Infoformat aufzubauen? Jetzt nicht vertiefte Nischenjura, wie ich es dann auf YouTube gemacht habe, sondern eben dann knackig, greifbar, was interessiert junge Menschen? Und ja, hat funktioniert, würde ich sagen.
Und ist das schon so für dich auch jetzt wirtschaftlich spürbar? Also, ich meine, du machst ja keine Werbung, sondern du machst ja, am Ende ist es ja Eigenwerbung für deine Kanzlei, nehme ich an.
Nein, also tatsächlich ist der Werbegedanke, das werde ich immer wieder auch im Marketing oder von Marketingleuten gefragt, steht überhaupt nicht im Fokus meiner Tätigkeiten. Wundert auch viele, glauben mir auch viele nicht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte das gar nicht verarbeiten als Einzelanwalt. Also ich müsste mich tatsächlich wirklich wahrscheinlich zum Unternehmeranwalt wandeln, sagen, ich stelle jetzt 2, 3 andere Anwälte ein, die diese Masse an Anfragen überhaupt bewältigen. Wahrscheinlich bräuchte man 1, 2 Studenten, die überhaupt erstmal filtern, was sind vernünftige Mandate oder nicht. Aber das ist überhaupt nicht mein Antrieb. Bei mir ist tatsächlich der Antrieb so ein bisschen die intrinsische Motivation, die Neugierde und weil ich Social Media einfach geil finde. Und ich habe Spaß dran, rauszufuchsen, wie funktioniert so eine Plattform, wie kann ich mich da persönlich weiterentwickeln. Und also tatsächlich ist die Motivation eher die Dinge zu machen, die ich jetzt gerade tue. Interessante Leute kennenzulernen, in hier in so einem tollen Podcast zu erscheinen oder halt auch mal eine Kooperation zu machen, wo ich sage, okay, das ist eine richtig geile Nummer.
Also erzähl mal, weil Kooperation heißt, eine Brand bittet dich irgendwie auch mal über eine Werbebotschaft zu übermitteln, sozusagen.
Genau, das ist jetzt wie gesagt nicht, also das Monetäre steht bei mir da überhaupt nicht im Vordergrund, wirkt sich auch monetär kaum aus in Einnahmen irgendwie, aber wenn die sagen, hey, wir haben hier eine coole Aktion, zum Beispiel hatte jetzt Mercedes eine coole Aktion, du kannst mal in diesen AVTR einsteigen oder AVTR, das ist so ein futuristisches Auto, angeblich von James Cameron designed für Mercedes, mit Mercedes zusammen, da durfte ich jetzt mal Platz nehmen, Fotos machen, TikToks machen mit und das war schon die krasseste Erfahrung, die ich jetzt bisher so gemacht hatte.
Okay. Und wie viele Menschen melden sich jetzt bei dir? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man da 2 Millionen Follower hat? Ich meine, ich habe ja verstanden, dass TikTok auch gar nicht so sehr nach dem Follower-Prinzip funktioniert, sondern die sind folgen dir zwar, aber du musst ja trotzdem mit jedem Video sie wieder neu quasi gewinnen. Ja, was passiert da so? Erzähl mal.
Genau, also ist völlig verrückt. Mein E-Mail-Postfach rastet aus sozusagen, kann man mittlerweile wirklich feststellen. Ich habe mir jetzt Unterstützung geholt durch eine Bekannte von mir, die auch im BWL und juristischen Bereich tätig ist, die mir da so ein bisschen hilft, für mich filtert, auch E-Mails beantwortet. Ich muss zu unheimlich vielen Dingen momentan Nein sagen, weil ich das einfach nicht schaffe mit meiner Anwaltstätigkeit noch zusammen. Und auch LinkedIn unglaublich viele Anfragen, die ich gar nicht beantworten kann momentan. Also das Wachstum war leider tatsächlich so schnell, dass ich da nicht hinterherkomme und jetzt sehr stark momentan am Auswählen bin, was kann ich jetzt gerade machen und was kann ich nicht machen. Und man bekommt natürlich unheimlich viele Nachrichten über soziale Medien. Das ist jetzt bei TikTok nicht möglich, weil ich das ausgestellt habe. Aber bei Instagram bekomme ich sehr, sehr viele Nachrichten am Tag.
Wie groß bist du bei Instagram mittlerweile?
Also bei Instagram, ich habe jetzt nicht geschaut, ich glaube, ich bin jetzt so über 335.000.
Okay, ja, ist schon ein Wort.
Ja, das kommt alles durch TikTok, würde ich sagen. Mhm. Also der Großteil kommt tatsächlich durch TikTok, es ist wenig organisches Wachstum von einer Plattform.
Und wo gibst du deine Adresse bekannt? Also weil du sagtest gerade, du bist angeschrieben?
Nee, meine Adresse gebe ich gar nicht bekannt. Also die E-Mail-Adresse, ja, genau, die findet man im Impressum. Wenn man so ein bisschen nach mir sucht, dann findet man das. Oder vielleicht über LinkedIn kann man die finden. Aber ich will halt vermeiden, von der großen Masse der Follower letztendlich angeschrieben zu werden. Genau. Also ich habe überhaupt kein Interesse zu konvertieren großartig.
Okay.
Genau.
Und du willst einfach nur ein bisschen Spaß haben sozusagen. Machst das als Hobby mehr oder weniger?
Ja, man kann sagen, sehr, sehr ambitioniertes Hobby mittlerweile. Also die Augenringe werden noch ein bisschen größer. Aber es macht noch so viel Spaß, dass der Spaß definitiv noch im Vordergrund steht. Man könnte es, wenn man wollen würde, wohl konvertieren, müsste aber sehr, sehr viel Arbeit dran stecken. Und man muss bedenken, wir haben es mit sehr, sehr jungen Menschen zu tun. Also da muss man schon sehr gut filtern, um da letztendlich gute Mandate zu generieren.
Und wie ist deine Frequenz? Also wie viel Videos machst du so in der Woche?
Ich hatte mal eine 3-Content-Strategie, dann hatte ich eine 1-Content-Strategie. Jetzt mittlerweile mache ich, glaube ich, so 2 Videos am Tag, genau.
Also 3 heißt auch 3 am Tag, war mal die Frequenz.
Ja, ja, genau. Das ist bei TikTok jetzt nicht sonderlich aufregend. Also ich habe gestern mich mit einem Creator, nee, vorgestern mit einem Creator getroffen, der macht 10 am Tag.
Okay, und das ist, wie machst du die? Also ich meine, ich habe es mir angeschaut, da erklärst du ja, weiß ich nicht, jetzt, was ist mir ins Auge gestochen, du beantwortest die Frage, ob man einfach hinter einen Baum pinkeln kann in einer irgendwie, weiß ich nicht, normalen Wildnis oder einer normalen Innenstadt, oder sagst du, erklärst, ob das geht oder nicht geht und so. Und das dauert dann so eine Minute meistens, deine Erklärung.
Genau. Also das ist jetzt so ein bisschen lockeres Thema. Ich versuche immer, einen Mittelwert zu finden aus witzigen Themen und auch mal ein bisschen ernsteren Themen, wo ich sage, okay, das ist das, was die Leute hören wollen, und dann gibt's aber noch den Bereich, den die Leute brauchen, wo ich sage, okay, dann verzichte ich halt mal auf ein paar Klicks, aber dann haben wir noch einen größeren Mehrwert in den Videos. Und ja, das sind genauso jetzt eine etwas saloppere Frage, die ich dann beantworte. Darf man letztendlich in der Öffentlichkeit urinieren oder sowas, genau.
Und das machst du, nimmst du das selber auf oder hast du einen Assistenten, der dich filmt oder so?
Nee, gar nicht. Also ich habe mir das, wie gesagt, jetzt autodidaktisch über die Jahre beigebracht. Das wäre für mich auch tatsächlich hinderlich, würde ich sagen. Also ich mag es nicht so sehr, wenn ich mit zu vielen Leuten unterwegs bin, merke ich, okay, hier geht's nicht so richtig voran. Ich kann nicht so meine eigene Idee durchdrücken und ich bin tatsächlich am liebsten alleine.
Das heißt, du machst Stativ auf oder hoch und Handy rein und dann filmst du dich selber?
Nö, Handy benutze ich gar nicht. Ich habe so eine Spiegelreflex hier in der Kanzlei auch. Also ich versuche meist, das erste TikTok vor der Arbeit zu drehen. Wenn ich es nicht schaffe, drehe ich das TikTok auch mal in der Mittagspause. Dann fällt die halt mal aus. Oder so wie heute, dann hole ich mir danach eben nur so 2 Brötchen. Nach der Arbeit, so um 19 Uhr, drehe ich auch noch mal ein zweites oder drittes TikTok, genau.
Okay. Und du machst ja auch Kooperation mit anderen TikTokern, ne?
Genau. Also Kooperationen sind eine super Sache. Einmal, da hatte ich deinem Kollegen vorhin schon erzählt, lerne ich total viel aus Kooperationen. Also immer, wenn ich mit anderen TikTokern oder Influencern, mag ich eigentlich gar nicht so das Wort, aber mit anderen Creatern unterwegs bin, sehe ich, wie die bestimmte Dinge machen und lerne jedes Mal wirklich dazu und lerne echt super geile Leute kennen.
Und da fragen die dich immer, weil sie auch von deiner Reichweite profitieren wollen, oder suchst du dir auch gezielt Leute aus, mit denen du was machen möchtest, oder?
Ich habe den Eindruck, das kommt völlig nativ. Also manchmal schreibe ich auch einfach nur irgendwo einen Kommentar unter einem Video, wo ich denke, das hat er jetzt super gemacht. Und dann schreibt man auf einmal auf Instagram und ja, wollen wir nicht mal was machen oder wo kommst du her? Und das ist gar nicht so planvoll angelegt, wie die meisten vielleicht denken. Also bei mir zumindest nicht. Ich habe ja auch niemanden im Hintergrund, der dann anfragt, sondern man tauscht sich tatsächlich so aus.
Okay. Und aber die meisten der anderen Protagonisten sind ja auch schon deutlich jünger als du, ne?
Genau, also die meisten sind tatsächlich jünger. Ich dürfte mit der Älteste auf TikTok sein, zumindest in der Größenordnung. Ist aber überhaupt kein Problem. Also ich genieße das eher, mal eine andere Perspektive noch zu bekommen, mit jungen Leuten mich auszutauschen. Und letztendlich sind es noch sehr viele junge Menschen auf der Plattform und ich lerne dadurch eben auch noch wieder mehr die Sprache der Plattform.
Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Merkmale dieser Sprache? Ist ja ein schöner Begriff eigentlich. Also was muss man bedenken? Was hat, oder wo musst du dich so ein bisschen anpassen aus deinem normalen Alltag? Was hast du so gelernt?
Genau, also ich unterscheide immer ganz stark auch zwischen Wort- und Bildsprache. Und noch viel wichtiger als die Sprache verbal ist meines Erachtens die Bildsprache. Da gibt's so wunderbare Beispiele, das hatte ich auch vorhin schon mal angerissen. TikTok ist nicht perfekt und will auch gar nicht perfekt sein. Den Charme der Plattform macht diese unperfekte Bildsprache aus. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Szenerie erklären möchte, wo Mutter, Vater, Kind eine Rolle spielen, dann kann ich das alles mit einer Person spielen. Wenn ich die Mutter spiele, ist es bei TikTok so, setze ich mir ein Handtuch auf den Kopf, dann bin ich auf einmal die Mutter. Also das Handtuch symbolisiert dann die langen Haare der Mutter. Und da jeder das weiß auf der Plattform, dass das so ist, funktioniert diese Szene. Mhm. Okay. Also völlig verrückt und klingt erstmal für einen Außenstehenden total absurd. Wer aber ein paar Wochen auf TikTok ist, der versteht das.
Wie viel Zeit bist du da jetzt? Also jetzt abseits von deiner eigenen Creation?
Genau, also ich versuche so jeden Tag mindestens eine Stunde auf der Plattform zu verbringen, in der Mittagspause, wenn ich den Dreh fertig habe, wenn ich abends mal so liege, wenn ich TikTok anmache, versuche ich mir immer 5 Content Pieces von der For You Page und 5 Content Pieces von der Für Dich Seite anzugucken. Genau, also ich versuche schon zu konsumieren, wann immer ich kann, weil nur so bekommt man letztendlich auch ein Gefühl für die Plattform. Also wer ein guter Creator sein will, der muss auch ein guter Konsument sein, meines Erachtens.
Mhm. Und ich meine, das Wachstum ist jetzt schon phänomenal. Du hast irgendwie 2,1 Millionen Follower. Das heißt, du hast dann so im Monat ein paar hunderttausend Follower, die du zugewinnst.
Das ist so, genau.
Ist ja schon... Also wie ging's los? Also dass es jetzt irgendwann so eine Dynamik bekommt und man gar nicht mehr mitkommt, das habe ich schon verstanden. Gibt's ja auch natürlich ganz viele Beispiele dafür, aber häufig ist ja der spezielle Weg so die ersten, weiß ich nicht, 10.000 oder 100.000, vielleicht, wo kommen die her?
Die waren tatsächlich auch sehr schnell da. Also ich glaube, die ersten 100.000 waren auch irgendwie nach, ich kann es dir nicht genau sagen, aber nach 4 Wochen oder so da. Den stärksten Monat hatte ich, glaube ich, jetzt im April und Mai. Als das so richtig mit Corona war, da waren viele junge Menschen nicht in der Schule, nicht bei der Ausbildung, nicht in der Universität. Und das waren extreme Wachstumsmonate. Jetzt momentan wachse ich so am Tag, glaube ich, so 4.000, 5.000 neue Follower.
Und der machst du aber, das ist einfach organisch, ne?
Das ist organisch, genau. Ich mache keine Werbung, wäre auch eher kontraproduktiv für mich.
Und wäre das für dich, also da hast du das Gefühl, wenn du jetzt mal länger nichts machst, dass irgendwie... Dass deinem Account schadet?
Die Frage kann ich bisher noch nicht beantworten, weil ich noch nicht länger nicht was gemacht habe. Also steckt schon extrem viel Arbeit drin. Ich habe jetzt auch, glaube ich, seit längerer Zeit keinen Urlaub mehr gemacht, auch vor der TikTok-Zeit,
okay.
Weil ich da einfach verbrenne und das ist mein Urlaub letztendlich. Also Social Media ist für mich Urlaub.
Hast du schon mal Kontakt gehabt mit TikTok selber? Also haben die dich jetzt kontaktiert und gesagt, Mensch, hier, cool, dass du das machst, irgendwie, oder gibt es da eine Nähe?
Genau, also es gibt definitiv eine Nähe. Man hat, also du bist dann, kriegst irgendwann diesen beliebter Creator-Badge, wenn TikTok merkt, okay, der macht jetzt nicht ganz so fürchterlichen Content und ist auch erfolgreich und kommt gut an und bringt einen positiven Vibe auf die Plattform. Und dann bekommst du natürlich auch einen Ansprechpartner, mit dem du dich austauschen kannst, wenn es Probleme gibt. Mhm. Das ist aber, ich glaube, bei Instagram bin ich jetzt noch nicht verifiziert, aber ich glaube, bei Facebook und Instagram ist das ähnlich.
Naja, also, okay, ich dachte jetzt, man hört ja gerade, dass die so ganz aktiv sogar Creator ansprechen, versuchen irgendwie...
Genau.
Dass da jetzt irgendwie noch mehr käme, als vielleicht sonst so normal üblich ist, bei großen
Accounts. Genau, also tatsächlich ist dann auch so, über den Kontakt wird man dann auf so Projekte wie Lernen mit TikTok hingewiesen, war für mich jetzt keine große Umstellung, ist jetzt ein größeres Programm von TikTok, weil sie eben gesehen haben, okay, dieser Infocontent kann funktionieren auf unserer Plattform, ist vielleicht auch ein Weg, um unsere Plattform noch breiter aufzustellen. Also TikTok steht natürlich immer noch für Lip-Sync und Tänze und Spaß und Humor, aber Info soll halt auch nicht zu kurz kommen und vielleicht auch ein Weg, um noch mehr Leute für die Plattform zu begeistern und zu sagen, okay, manchmal bekommt man da echt sinnvolle Dinge mit.
Und bist du auch schon von Instagram angesprochen worden? Ich meine, die machen jetzt dieses Reels. Hast du das mal angeschaut? Bist du da aktiv oder gibt's da Kontakt?
Also Instagram hat mich selber nicht angesprochen. Ich habe die Reels habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Ist sehr, sehr ähnlich, sagen wir mal so. Sehr, sehr ähnlich von TikTok. Ob es sich durchsetzen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, der Erfolg von TikTok ist aber nicht speziell in dem Format begründet, diesem Kurzvideoformat, sondern vor allen Dingen auch in der Architektur von TikTok. was dir letztendlich einen Feed um die Ohren schleudert, was bei Instagram nicht unbedingt der Fall ist, wenn ich nicht gerade extra in Reels reingehe und mir da was angucke. Und ich glaube, solange die anderen sozialen Medien, wobei TikTok sich selber ja Content Hub nennt, sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen, zu sagen, wir lassen das feedbasiert laufen und es ist unabhängig davon, ob das jetzt ein großer Creator oder ein kleiner Creator hochlädt, werden sich die anderen Plattformen schwer tun, diesen USP von TikTok einzuholen. Ich glaube, das macht den Erfolg aus.
Aber wie ist denn das zum Beispiel bei dir? Ich meine, du hast jetzt einen großen Account, aber in der Instagram-Logik wäre dann klar, das würden auch viele sehen, was du machst, weil großer Account, aber in der TikTok-Logik musst du dann wieder jedes Video erneut seine Reichweite erkämpfen.
Genau, also ich denke schon, dass man schon einen gewissen Startvorsprung hat, der ist aber eben gerade nicht so extrem wie bei YouTube oder bei Instagram. Also einmal hast du natürlich den Vorteil, wenn die Leute dein Gesicht sehen, sie haben dich schon mal gesehen. Das gibt natürlich erstmal einen Vertrauensvorschuss und die sagen, okay, ich habe 5 gute Videos von dem gesehen, dann wird das 6. vielleicht auch ganz gut sein. Das ist natürlich ein Grund, warum Leute eher den Like-Button klicken, kommentieren oder dranbleiben. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass die Follower nicht komplett egal sind, zumindest für den Anfang. Es ist aber viel mehr als auf anderen Plattformen möglich, auch als Nobody, als Rookie letztendlich da irgendwie loszulegen und trotzdem viralen Hit zu landen, was viel einfacher ist als auf den anderen Plattformen, wenn der Content gut ist.
Wir kommen jetzt zu einer weiteren unternehmerischen Sicht auf die Plattform und zwar zu der Sicht von Mark Mühürü-Sioglu. Der hat es geschafft, eine Marke über TikTok aufzubauen und zwar Cookie Bros. Die verkaufen Keksteig zum Löffeln und wie das genau geklappt hat, was für Dimensionen das Geschäft mittlerweile angenommen hat, davon erzählt der Mark jetzt. Moin, Mark Mühürü-Sioglu.
Ja, moin. So war super ausgesprochen. Also das freut mich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ja.
Erzähl mal so ein bisschen. Sugar Daddies, macht ihr? Was ist das genau? Wie ging es los? Was macht ihr heute?
Ja, also ich bin Marc, ich bin 35 und ich bin CEO, CMO, Founder, Geschäftsführer und was noch alles von den Sugar Daddies. Die Sugar Daddies, die betreiben halt 2 Brands aktuell. Das sind Love Brands, möchte man sagen, die vor allen Dingen bei den jüngeren Kunden sehr beliebt sind. Cookie Bros, Keksteig zum Naschen zum einen und Omochi Ice Cream. Ich denke, der eine oder andere, der mit TikTok schon in Kontakt war, kennt beide Brands. Und das ist so ein bisschen unsere Passion, Food-Innovation aus anderen Ländern hier vor allen Dingen in Deutschland oder eben auch Europa zu platzieren und vor allen Dingen nachhaltig zu platzieren.
Und warum jetzt vor allen Dingen über TikTok?
Ja, also uns hat irgendwie was gefehlt. Also wir sind jetzt schon seit 3 Jahren dran und es lief auch wirklich gut. Und Ende letzten Jahres habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, ja, was kann man noch machen im Marketing als Verantwortlicher? Und irgendwie Instagram, ihr wisst selber, Facebook, Instagram, das geht jetzt so alles, zumindest was die organische Reichweite angeht, so ziemlich den Bach runter. Und da hat uns der Dosenöffner gefehlt. Und da habe ich einfach mal mit TikTok ausprobiert.
Und dann passierte was?
Ja, also das, was keiner erwartet hätte, es hat erstmal überhaupt gar nicht funktioniert. Also wir haben nämlich einfach den Content genommen, den wir auch schon auf Instagram hatten, haben den dann da ausgespielt und es war einfach eine absolute Enttäuschung. Und davon haben wir uns aber nicht abbringen lassen, haben es dann weitergespielt. Das ganze Spiel haben wir uns ein bisschen versucht hineinzuversetzen in die ja, Kinder, die dann doch so am meisten da auf dem sozialen Medium passieren und haben dann das Ganze versucht, nativ aufzubereiten. Und dann ging das ab wie Schmitz Katze. Letzten Endes, ja.
Also was meinst du mit nativ?
Ja, also wir haben einfach geschaut, dass die Videos eben zu den anderen Videos gut passen. Also wenn man sich TikTok anguckt, dann gibt es da halt Videos, da haut der eine den anderen einen in die Fresse oder jemand drückt einen den Pickel aus. Auf der anderen Seite gibt es da ganz tolle Videos von irgendwelchen Leuten, die Foodtrends zeigen. Und das Ganze eben aber nicht so künstlich aufgehübscht, sondern eben so, dass es aussieht, als wenn es der Kunde selber gedreht hätte. Und das hat halt auch bei uns dann wunderbar funktioniert.
Und sag mal, so ein paar KPIs, die ihr dann da so gesehen habt, als es langsam losging? Oder was hat dich dann über, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, okay, jetzt passiert was?
Also es ging eigentlich relativ schnell, dass wir da was gemerkt haben. Es ist natürlich schwierig zu sagen, okay, die Marketing-Aktion hängt mit sofortigem Umsatz zusammen, wenn man im Handel unterwegs ist. Allerdings war es in dem Fall ziemlich eindeutig, denn wenn man sich von KW1 zu KW10 mit einem 7500-prozentigen Umsatz steigert, dann kann das nicht nur an irgendeiner Jahreszeit liegen, sondern da musste irgendwas Krasseres passiert sein. So war es auch in unserem Fall. Also es haben uns sämtliche Blogger gepostet, denen wir Pakete geschickt haben. Wir haben geile Videos gemacht, die millionenfache Views hatten und so weiter und so fort. Und damit sind wir einfach viral gegangen. Das Gute daran war halt eben, man konnte uns noch nicht überall bekommen und dadurch haben wir, naja, wie soll man sagen, eine Verknappung geschaffen, die das ganze Produkt total sexy gehalten hat. Weil wenn du was nicht bekommst, dann willst du es ja nachhaltig unbedingt haben. Und dadurch war es halt kein Trend, der irgendwie 2-3 Wochen ging, sondern tatsächlich dann 6 Monate, was dann wiederum auch zu nachhaltigen Effekten geführt hat.
Und welches Produkt habt ihr da vor allen Dingen gepusht? Also den Keksteig oder das genau. Omochi-Eis?
Ja, am Ende war es tatsächlich der Keksteig, weil der Keksteig natürlich genau, also für die Zielgruppe das perfekte Produkt war. Du musst dir vorstellen, der Keksteig ist ein Produkt, was man so noch nicht im Handel unbedingt kannte bei der jüngeren Zielgruppe. Es ist ein Produkt, was erschwinglich ist. Also jeder kann sich das Produkt leisten mit 2,99 €. Es ist super bunt. Ich sage immer Instagrammable, wobei ja mittlerweile TikTok-able. Und damit war das einfach eine absolute Neuheit auf dem sozialen Medium TikTok. Und damit ging das Ganze natürlich auch viral.
Wie habt denn ihr überhaupt die Idee gehabt, Keksteig zu machen? Weil ich meine, so Keksteig, ich kenne das, so Kuchenteig kennt man ja so, ne, wenn man mal in der Küche mithilft oder Kuchen backen mag. Aber das sozusagen in Handel zu bringen, wie kam das?
Ja, ich habe früher noch was anderes gemacht. Vorher, ich hatte schon mal ein Start-up. Da ging es auch um Foodporn, um Waffeln, um Cereal, um Milkshakes und so weiter. Und da hatten wir natürlich eine geile Zielgruppe, um unsere Produkte, die wir selber machen wollten, auszuprobieren. Und als ich irgendwann in New York war, habe ich dann einen Laden gesehen. Das muss so 2016, 2017 gewesen sein. Da stand eine meterlange Schlange davor, 100 Meter bestimmt. Und dann bin ich hingegangen zum Sortierer und habe den gefragt, hey, was ist das hier, was verkauft ihr hier? Und er sagte, oder er guckte mich nur fragend an und sagte, ein bisschen bescheuert. Das steht doch über in der Zeitung, wir verkaufen hier Cookie Dough. Und ich so, Cookie Dough, was ist denn das? Bin reingegangen und die haben mir halt eben Keksteig wie eine Eisdiele serviert in Kugelform und das dann eben in Waffeln. Und ich dachte so, wow, was für ein geiles Produkt. Kennt jeder, absolut emotional gebunden, weil es jeder aus der Kindheit eben kennt. Für die, die es nicht kennen, einfach nur total lecker, weil es süß ist. Nur eins hat mich gestört, dass sie es halt eben nur stationär verkauft haben und nicht im Handel. Denn da liegt ja am Ende dann auch das Geld, was einen dann am Leben hält.
Und wie die meisten Hörer haben es wahrscheinlich noch nie gegessen, noch nie gekauft. Also wie sieht das jetzt aus, wenn ich das jetzt bei Edeka oder bei Rewe kaufe? Ist es dann in der Kühltheke oder ist es irgendwie normal im Regal oder ist es im Süßigkeitenbereich? Wo kriege ich das?
Ja, genau. Also du kriegst es entweder ganz vorne in der Schnubbelkiste beim Obst, also da, wo immer die coolen Sachen liegen, oder halt eben hinten zwischen Joghurt und Puddings. Und da haben wir uns auch so eingenistet eigentlich, so genau zwischen Joghurt und Puddings, da besteht unsere Nische mit dem Keksteig.
Also gekühlt?
Gekühlt, es ist gekühlt, tatsächlich, ja.
Ist ein gekühltes Produkt. Aber das heißt, ihr versucht dann über TikTok mehr oder weniger den Kauf im Handel zu triggern?
Genau, das haben wir versucht und auch geschafft, weil wir halt eben damit gespielt haben, damit dass die Leute halt gesagt haben, okay, wo gibt's das? Wir haben denen dann eben informatives Videomaterial zur Verfügung gestellt und Videos gemacht, wo wir gezeigt haben, okay, jetzt gehen wir ab in den Rewe, hier gibt's uns da und da und da, hier sind wir im Edeka, da gibt's uns da und da und da. Und am Anfang hat das wunderbar funktioniert eben mit informativem Material auf TikTok.
Und dann haben sich irgendwann die Marktleiter sozusagen bei euch gemeldet oder die Einkäufer von den jeweiligen Ketten und gesagt, okay, krass, euer Zeug ist immer ausverkauft, wir müssen mehr haben.
Ja, genau so war es. Also total verrückt. Die haben sich dann bei uns gemeldet. Ich glaube, da war ein bisschen Hass mit im Spiel. Die haben gesagt, warum kommen so viele Kinder bei uns in den Laden? Warum nerven die uns mit eurem Kram? Warum rufen die ja alle an? Wir brauchen den Shit. Und wir haben gesagt, naja, ein bisschen schwierig, jetzt mal eben 3000 Märkte über Strecke, also bedeutet eben jeden Einzelnen zu beliefern. Das geht nicht. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen es aber. Also haben wir gesagt, gut, dann macht ihr doch Folgendes. Ruft doch in den Zentralen an, bei Rewe, Edeka und Co. und sagt denen, die sollen es zentral listen und dann können wir euch auch beliefern. Und genau das haben die dann getan. Der Druck war einfach so hoch. Dann hat der Handel oder die Zentrale vom Handel uns angerufen und gesagt, okay, wir listen euch zentral.
Und wie viel Umsatz macht ihr jetzt mit so, sagen wir mal, den beiden Produkten im Jahr?
Naja, also ich kann dir zumindest Folgendes sagen. Letztes Jahr lagen wir bei einem Umsatz, der schon den 7-stelligen geknackt hat, was für ein erstes Jahr im Handel, glaube ich, als Startup durchaus in Ordnung ist.
Das ist dann sozusagen bei 2,99 pro genau. Einheit.
Genau, und wir haben ja auch noch ein anderes Produkt. Und dieses Jahr haben wir den auf jeden Fall schon am Anfang des Jahres im ersten Quartal geknackt, den Umsatz.
Okay, und dann läuft es halt so, aber wenn man rechnet den Umsatz dann schon, den ihr macht mit dem Verkauf an die Ketten oder den...
Wir rechnen den Umsatz, den wir machen, mit dem Verkauf an die Ketten. Also es zählt jetzt nicht der 2,99, das ist ja nur der UVP, den können die sowieso selber bestimmen. Damit haben wir überhaupt gar nichts am Hut. letzten Endes kann auch Edeka, Rewe und Co. hingehen und sagen, das Produkt kostet jetzt 3,99. Da könnten wir gar nichts gegen machen. Das ist nur eine unverbindliche Preisempfehlung. Das hat nichts mit unserem Umsatz zu tun. Man kann sich vorstellen, unser Umsatz ist dann doch etwas geringer. Die haben schon ein bisschen Marge.
Okay, und dann beschreibt nochmal so ein bisschen, ihr habt bei TikTok dann irgendwelche Videos produziert. Was konnte man darauf sehen? Wie lang waren die?
Ja, also du hast ja auf TikTok die Chance, entweder 15 Sekunden zu machen oder eben kurz vor einer Minute. Unsere Videos waren eigentlich, da gab es keine besondere Taktik dabei am Anfang, weil wirklich der Zweck dahinter war wirklich die Information, wo gibt's uns? Und das hat auch am Anfang super funktioniert, denn jeder wollte einfach wissen, ja, wo gibt's den Kram, wo kann ich es kaufen und so weiter. Schwierig wurde es danach, als dann jeder wusste, wo es uns gab. Was haben wir dann was sollten wir dann machen einfach? Das war wirklich schwierig, weil wir sind ja jetzt keine Blondine, die jetzt auf irgendwelche Videos tanzt, dabei noch ein bisschen den Popo schwingt und dann wird das Video schon irgendwie 1 Million Views bekommen. Wir sind halt nur ein Becher. Ein Becher, der relativ klein ist und der nicht sprechen kann. Und da haben wir uns dann relativ schnell mit dem Gedanken abgefunden, dass wir was machen müssen, was wieder was ganz Neues ist. Also haben wir uns ein Kostüm in lebensechter Größe bestellt, was aber halt aussieht wie ein Becher. Und haben dann mit diesem Kostüm dann am Ende diese ganzen Videos und Challenges nachgemacht, die auf TikTok so rumgehen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wenn ich an die Laufsteg-Challenge denke mit High Heels im Kostüm, das Video wurde knapp 500.000 Mal angeklickt. Allein bei so welchen Videos, die dann wieder viral gehen, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder einen Peak, der die Absatzzahlen erhöht. Also das kann man wirklich mit einem kleinen zeitlichen Verlauf dann gut nachvollziehen.
Und dann lief einer deiner Kollegen rum im Kostüm von einem Keksteichbecher.
Ja, genau, so können wir uns jetzt vorstellen, in High Heels und das dann eben auf diese Challenge und das ging so ab. Und das machen wir eigentlich heute noch. Natürlich wurde auch irgendwann dann das langweilig, muss man ja sagen. Die Leute wollen immer wieder was Neues sehen. Mittlerweile machen wir irgendwelche Tipps, was man noch so mit Cookie Dough machen kann, also kochen mit Cookie Dough. Wir machen irgendwelche Lifehacks mit Cookie Dough. Also wir sind da schon sehr, sehr, sehr fokussiert.
Wie heißt der Account?
Auf TikTok. Cookie Bros, _official. Wir kratzen jetzt gerade an der 100.000. Also in ein paar Tagen werden wir die 100.000 Follower knacken. Ich glaube, wir sind so bei 98.000 und haben aktuell 1,6 Millionen Likes. Und ich glaube, wir sind kurz vor 30 Millionen Hashtag aufrufen.
Und wie viele Video-Views hat es bislang gegeben?
Boah, das kann ich dir in der Gesamtzahl gar nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall einige Millionen.
Und wie viel habt ihr bislang ausgegeben für, sag mal, für das ganze TikTok, für die ganze Bespielung jetzt insgesamt?
Ja. Also nicht mehr als 1.000 Euro waren es bis jetzt.
Und die 1.000 Euro flossen dann in irgendwelche Kostüme und sowas?
Ja, also die 1.000 Euro, die Kostüme haben wir tatsächlich nicht nur dafür gemacht, sondern die Kostüme hatten auch den Hintergrund, dass wir die auch auf Messen brauchen, etc. pp. Wenn du die Kostüme noch mit dazu zählst, dann sind wir wahrscheinlich so bei 5.000 Euro. Aber letzten Endes zähle ich eigentlich nur die Blogger-Pakete dazu. Das sind dann wirklich die Pakete, die mit den Waren rausgehen an die TikToker.
Aber was heißt Blogger sind für dich TikToker?
Ja, letzten Endes ja. Also das ist auf jeden Fall die Zukunft, würde ich behaupten. Denn die ziehen ja ihre ganze Meute auch mit rüber auf Instagram, auf YouTube und Co. Und das funktioniert auch bei vielen sehr gut, muss man sagen.
Und sag mal, was meinst du damit Strategie? Wenn du sagst, irgendwie, man könnte da nochmal eine Strategie, das ist ja das, was man vielleicht auch andere Firmen oder Brands übertragen kann. Sag mal so, was wäre denn eine Strategie?
Ja, du musst halt genau, also letzten Endes geht es ja darum, die Leute müssen auf dem Video kleben bleiben. Dann wird die Zeit, also die Verweildauer des Videos und wie lange du eben drauf bleibst, gemessen. Und dann entscheidet TikTok, okay, das spielen wir auch an andere aus. Und wenn die dann auch dran kleben bleiben, dann spielen wir es wieder an andere. Und das führt letzten Endes zur Viralität. Und wenn du da irgendwas hast, was die Leute halt bindet ans Video, dass sie zum Beispiel das Video nicht verstehen oder dass es so süß ist, dass es einfach noch 100 Mal gucken will oder etwas total Neues ist, was ich noch nie gesehen habe, dann kann es nur viral gehen. Oder was total Ekelhaftes oder was total Creepiges oder jetzt zum Beispiel in dieser Black Lives Matter Phase, wo dann eben diese ganzen Plünderungen und so weiter abgegangen sind, diese Videos sind auch abgegangen auf TikTok, weil die Leute interessiert sind und es sehen wollen. Aber wenn du einfach nur eine normale Ad schaltest für dein Produkt, wie du es auch sonst immer auf Instagram machst, dann guckt das kein Schwein.
Okay, aber das heißt, das ist ja genau das, was wahrscheinlich auch vielen schwerfällt, sowas Ungewöhnliches oder mit einer gewissen Norm oder einer gewissen Erwartung auch häufig in einer Firma im Umfeld zu brechen. Das muss man schon tun, sagst du?
Absolut. Und man sollte sich vor allen Dingen auch gut überlegen, ob man das so nebenbei laufen lässt oder ob man sich wirklich mal darauf fokussiert und mal guckt, was bringt mir das? Denn wenn man das einfach nur so nebenbei laufen lässt, da kann ich dir jetzt schon versprechen, das wird nicht funktionieren. Du musst dafür dir wirklich Zeit nehmen und dich mit dem Medium befassen und überlegen, ja, was bringt mir das, was soll mir das überhaupt bringen? Ist das jetzt nur so ein Ding, da mache ich jetzt einmal mit, weil es gerade alle machen, weil es cool ist, oder kann das tatsächlich irgendwie einen Uplift für mich mitbringen? Und in unserem Fall war es so, und als wir das erkannt haben, haben wir gesagt, pass auf, ab jetzt an die komplette Marketingstrategie von 2019 einfach mal vollkommen über den Haufen werfen und wir fangen jetzt neu an und überlegen uns, was können wir mit TikTok reißen? Und es ist einfach unfassbar, weil letzten Endes hat uns das ja neue Türen geöffnet zum Handeln, nachhaltig, dass wir überplatziert sind, wofür andere Startups 10 Jahre für brauchen.
Ist TikTok jetzt euer wichtigster Werbekanal?
Absolut. Also zumindest für die Cookie Bros ist das der wichtigste Werbekanal. Für Omochi Ice Cream würde ich nicht unbedingt behaupten. Da haben wir auch noch eine ältere Zielgruppe, da ist Instagram immer noch interessant genug für und auch die Influencer, die eben auf Instagram so rumdümpeln. Und deswegen würde ich sagen, teils, teils, aber für Cookiebus definitiv.
Okay, okay. Sag nochmal, bei TikTok gibt es ja jetzt so Challenges, so verschiedene Sachen, auch in dieses berühmte Tanzen. Muss man sich da anschließen, um Erfolg zu haben aus deiner Sicht? Sind das Sachen, die man wo man sich auskennen muss, wo man gucken muss, okay, was passiert da gerade und sich da auf so schon fahrende Züge aufspringen muss?
Ich sag mal so, es ist einfacher, wenn man sich so eine Challenge annimmt und die dann vielleicht so gut nachahmt, sodass sie dann letzten Endes auch gut ausgespielt wird, weil das natürlich immer die Sachen sind, die sich in dem Moment oder in dieser Zeit, wo diese Challenge Hype ist, angeschaut werden. Aber letzten Endes finde ich nicht. Also wir haben 2, 3 Challenges mitgenommen, weil wir da Lust drauf hatten und weil wir das Gefühl hatten, wir könnten das nochmal ein bisschen anders darstellen als die anderen, was wiederum zu einem viralen Video führen könnte. Aber bisher, finde ich, müsste man es nicht machen, wenn man eigenen coolen Content entwickeln kann. Ansonsten ist es natürlich eine einfache Variante, da überhaupt stattzufinden.
Und diese Aktion, wo ihr dann den Food-Bloggern, die bei TikTok aktiv sind, wohlgemerkt, da 30 Leuten diese Samples geschickt habt, habt ihr da irgendwie ein Tool benutzt? Wie habt ihr die gefunden, diese 30 Leute? Einfach wahllos selber rumgesucht oder wie kam das?
Ja, also letzten Endes waren es ja noch nicht mal Food-Blogger, sondern wir haben uns da Leute ausgesucht, von denen wir dachten, die könnten super zu uns passen. Einfach so happy, positive Typen.
Aber einfach rumgeguckt, also jetzt ohne Tool gestützt?
Einfach ja, ohne Tool. Wir haben uns das einfach angeschaut, wer könnte es sein und sind dann eben auf Instagram mal gucken gegangen, wie viel die denn da hatten. Und wenn die da wenige Follower hatten, dann haben wir gesagt, das sind genau unsere Leute, weil die schaffen wir es überhaupt noch anzuschreiben. Weil sobald da ja einer auf Instagram 1 Million Follower hat, den kannst du anschreiben, der schreibt ja nicht zurück, der sieht es ja gar nicht. Deswegen waren das genau unsere Leute, die hatten dann aber teilweise schon echt große Reichweiten auf TikTok, haben sich auch gefreut darüber, dass sie mal ein Paket umsonst bekommen, weil TikTok ja noch nicht so mit Monetarisierung und so weiter verbunden ist.
Letzte Frage, das ganze Thema Hashtag, also ihr habt den Hashtag Cookie Bros und der hat jetzt irgendwie bei TikTok schon 27 Millionen Views, das ist ja schon eine sehr amtliche Zahl. Ist das irgendwie was jetzt, ich hatte immer die Wahrnehmung bei Instagram oder bei Twitter oder so, wo so Hashtags eigentlich auch eine Rolle spielen, das ist ein bisschen Staffage, das ist interessiert nicht so richtig, was da passiert, also das ist nicht so wichtig, aber jetzt ist es bei TikTok anders, sagst du, da ist so ein Hashtag schon entscheidend?
Ja, ich würde sagen, soweit so ein Hashtag bei TikTok eben auch so eine hohe Schlagzahl hat und du gibst irgendwas Artverwandtes ein, bist du halt direkt ganz oben angezeigt und das ist ja auch wieder ja ein gutes Zeichen für dich. Also wenn jetzt jemand Cookie eingibt, kommen wir schon ganz oben und auf einmal Cookie Bros. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding, es sagt ja keiner Cookie Dough, also der Hashtag Cookie Dough hat mit Sicherheit noch ein paar Millionen mehr, aber weil es halt eben in Amerika so bekannt ist, in Deutschland kennt aber keiner das Wort Cookie Dough, sondern das wird wie bei Tempo und Zewa, wird mit Cookie Bros schon verglichen. Also Leute sagen, ich gehe jetzt Cookie Bros holen. Und demnach ist der Hashtag für uns schon sehr wichtig, weil die Leute den auch immer wieder taggen unter sämtlichen Cookie Dough Videos und damit eben das ganze Thema auch höher geht. Und wir natürlich überall angezeigt werden, sobald irgendwas mit Cookie in Verbindung kommt, kommt unser Hashtag, taucht er auf. Und das ist halt auch eine gute Werbung.
Okay, okay. Also Hashtag, würdest du sagen, hier schon nochmal relevanter als auf anderen Plattformen?
Spielt definitiv eine große Rolle, vor allen Dingen für uns. Und ist natürlich auch irgendwie ja am Ende ein Ritterschlag, wenn man sich die Schlagzeilen mal anguckt mit 27 Millionen.
Ja, das ist schon massiv, sehr stolz drauf. Ja. Das ist ja viel, viel, viel größer als die Videoabrufe, ne? Also diese Hashtag-Wahrnehmung. Das ist ja schon.
Ja, absolut.
Und zum Schluss, wie sollte es anders sein, haben wir noch gesprochen mit jemandem von TikTok selber, zumindest aus der deutschen Organisation. In dem Falle mit dem Managing Director und Director Global Business Solutions, Thomas Vlasic. Moin Thomas.
Moin Philipp. Freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ihr führt jetzt sozusagen das Produkt TikTok ja auch jetzt erstmalig in den Werbemarkt ein, wenn man so sagen. Also du bist bis letzte, also im letzten Jahr hat ja noch kein deutsches Unternehmen groß bei TikTok Werbung geschaltet. Das hat sich jetzt in diesem Jahr offensichtlich geändert.
Ja, also es gab erste innovative Unternehmen. Also Otto hat letztes Jahr eine große Kampagne gemacht mit Mach dich zum Otto, eine Hashtag-Challenge. Mercedes-Benz war auch als einer der ersten mit der Mercedes-Benz Star Challenge aktiv, auch schon Ende letzten Jahres. Aber du hast recht, so richtig formell, auch mit einer großen Ankündigung haben wir das dieses Jahr gelauncht. Auch jetzt sind alle Werbeformate verfügbar und auch alle Möglichkeiten, sozusagen diese Werbeformate zu kaufen. Und wir haben so als Dachmarke dafür haben wir TikTok for Business gelauncht, mit der Website auch TikTok for Business Europe .com. Und genau, insofern hast du schon recht, ne, formell, und dass wir das jetzt auch ankündigen, wir sind jetzt da, wir freuen uns sozusagen mit allen Agenturen und Kunden auch zu arbeiten, ist es tatsächlich seit diesem Jahr. Mhm.
Und was sind sozusagen die Formate, die jetzt aktuell vor allen Dingen nachgefragt werden? Du hast gerade gesagt, Hashtag-Challenge ist scheinbar ein Format, was gibt's noch so?
Genau, also Hashtag-Challenge ist ja, und da können wir ja vielleicht auch anhand einiger Beispiele gleich nochmal erklären, wie die genau funktionieren. Das macht ja im Prinzip, gibt ja Unternehmen im Prinzip die Möglichkeit, das, was auf TikTok so organisch natürlich stattfindet, dann als bezahltes Format, oft in der Zusammenarbeit mit Creatoren zu machen. Hashtag-Challenges werden dann oft auch zusätzlich nochmal promoted durch die anderen Kernwerbeformate. Also wir haben Top-View, das ist, wenn du die App öffnest, mhm. Erscheint es direkt Fullscreen mit, also im Vollbild mit Sound für bis zu 60 Sekunden. Das ist so unser Premium-Format. Dann haben wir natürlich In-Feed-Video. Das heißt, wenn du in dem For You-Feed, in dem Für dich-Feed bist, kann Werbung dort eben auch erscheinen. Das kannst du sowohl auf einer Reservierungsbasis kaufen, aber eben auch über die Auktion, über den TikTok Ads Manager.
Also der ist auch wieder, nehme ich mal an, einigermaßen wiedererkennbar, wenn man jetzt sagen, den Facebook Ads Manager kennt und den Google Ad Manager, dann wird man nicht überrascht sein, was ihr da macht.
Da kannst du targeten, du kannst Kampagnen sozusagen tagesaktuell mit dynamischen Budgets steuern. Du hast integriertes, was sehr, sehr gut ist, ist, dass du ein wirklich integriertes Measurement hast, gerade für App-Kampagnen, sind viele der Kernpartner halt integriert, ne, Adjust, Apps Flyer, und viele andere, wodurch das sehr, sehr gut funktioniert, genau, du hast natürlich auch die, ja, gängige Targeting-Möglichkeiten, ne, also Demografien, Interessen und so weiter auch, du kannst auch, dann kann man das auch im Prinzip verbinden, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt in TopView Werbung schaltest, kannst du natürlich auch die Nutzer, die du da angesprochen hast, die vielleicht noch ein Engagement gezeigt haben, kannst du dann nochmal ansprechen, auch über In-Feed-Video, dann eben auch über den Ads-Manager, ne? Und so kannst du natürlich auch jetzt von der großen Awareness bis hin sozusagen durch den Funnel hinweg die Leute wieder ansprechen. Und nur um die Reihe sozusagen komplett zu machen, Branded Effects sind dann nochmal, sind dann Erweiterungen, die du oft kombinierst, dann zum Beispiel mit einer Hashtag-Challenge, wo du dann sagst, du kannst zum Beispiel, das ist recht offen, das können 2D-Animationen, 3D-Erlebnisse sein, die kannst du dann zum Beispiel durch gewisse Handbewegungen, Amazon Prime hat das zum Beispiel gemacht zu Pride Week, wenn du dann ein Herz gemacht hast, dann ist es bunt geworden, dann wurde alles in Regenbogenfarben gezeigt, ja, sowas kannst du dann zum Beispiel machen, das kannst du dann aber kombinieren mit den anderen Werbeformaten zusätzlich.
Und wie viele geben jetzt Werbefirmen bei euch im Jahr jetzt aus aktuell oder in diesem Jahr? Also gibt es da schon Firmen, die mehrere Millionen bei euch lassen, also einzelne Firmen?
Dazu kann ich jetzt nichts sagen, es geht natürlich in diese Dimension, also wir sind, muss man vielleicht mal einmal nochmal ausholen. Wir sind natürlich wir haben natürlich eine enorme Reichweite mittlerweile. Ja, wir haben jetzt in Deutschland oder in Europa haben wir jetzt mittlerweile 100 Millionen Menschen, die auf TikTok sind.
Täglich?
Monatlich, genau. Monatlich aktive Nutzer. So messen und weisen wir das jetzt momentan aus. Genau. Und Werbetreibende sehen halt eben auch, dass sie da enorme Reichweiten generieren können. Ich kann mir vielleicht mal ein Beispiel nennen. Funny Frisch sind jetzt zu uns gekommen und sind auf uns zugekommen und die wollten im Prinzip zwei Sachen erreichen. Also die wollten einmal die Gen Z spezifisch erreichen und Millennials und wollten die Brand Awareness treiben und die wollten ihre Wahrnehmung als moderne Marke verbessern. Ja, dann haben wir mit denen halt gemeinsam und den Agenturen erarbeitet, was wäre dann die richtige Lösung für euch, und sind dann letztendlich auf eine Hashtag Challenge gekommen. Die haben dann einen Hashtag kreiert, der hieß Funny Frisch Moments, und der hat im Prinzip, haben wir noch Creator eingebunden, die den einmal vorgemacht haben, was das bedeutet, wie das zu interpretieren ist. Was sie wollten, ist, dass Nutzer ihre Momente teilen, die sie mit der Marke Funny Frisch verbinden. Dazu haben sie auch noch einen eigenen Song gemacht, der das dann nochmal emotional aufgeladen hat und der dann auch alle Kreationen, die Nutzer gemacht haben, unterstrichen hat. Und das hat dazu geführt, dass die 100.000 neue Follower generiert haben und die konnten in ihrer Zielgruppe tatsächlich in der Zielgruppe 8,4% die Brand Awareness steigern und die Wahrnehmung als moderne Marke um 14,9%. Entschuldigung.
Das heißt aber, da haben die schon auch einige Millionen bei euch investiert dafür.
Darauf wollte ich jetzt sozusagen kommen. Bei der Reichweite führt das halt dazu, dass dann die Budgets natürlich auch dementsprechend hoch. Auch zu genauen Zahlen kann ich dann natürlich im Einzelfall nicht sagen. Ne?
Aber davon ausgehen, dass jetzt nicht irgendwie, das kostet nicht 150.000 Euro, das kostet dann schon ein bisschen mehr.
Die kostet tatsächlich gar nicht so viel mehr als das, was du jetzt gesagt hast. Das führt natürlich dazu in der Summe, dass die Kunden jetzt immer wiederkommen. Ne? Und dass die dann natürlich auch uns in den Jahresplanungen so berücksichtigen, dass wir jetzt auch in diese Dimension kommen, weil diese Effekte halt einfach so stark sind. Ne? Was ich noch sagen wollte, Funny Frisch Race waren es halt nebenbei noch Purchase Intent wurde um 10, also die Kaufabsicht wurde auch nochmal um 10,5% gesteigert. Und das ist natürlich dann so ein Argument, wo viele Kunden sagen, okay, jetzt fangen wir halt auch an, wirklich wesentlich mehr in TikTok zu investieren.
Aber ihr macht ja nicht so diese klassischen Clickouts. Also ich meine, bei Google war das ja so, das war ja klassisches Performance-Marketing, wo man einfach, am Anfang haben die Kollegen da ja gar nicht drüber geredet, was man da jetzt an Branding und so Awareness, sondern die haben einfach sozusagen Klicks verkauft und man hat dann gesehen, die führten dann im E-Commerce oder sonst wo direkt zu Käufen. Und damit war das dann sozusagen, wurde einfach ein CPO ausgerechnet auf Seiten des Kunden und dann war der Kunde glücklich und hat dann irgendwie noch mehr Klicks sozusagen eingekauft. Und bei Facebook war es nicht ganz so, aber irgendwie, da ging es ja dann am Anfang viel um App-Installs und so, dann da wurde so rüber auch quasi über eine Art Performance-Marketing-Konzept, weißt du ja selber, wurde ja sehr schnell Umsatz aufgebaut. Und klar, wenn einmal Performance-Marketing funktioniert, dann sagen ja immer alle Kunden, dann ist das Budget quasi unendlich. Das ist natürlich immer ein bisschen übertrieben, aber irgendwie stimmt es ja dann doch, dass wenn das gut funktioniert und dass man sozusagen profitabel Neukunden einkaufen kann, dann steigert man die Budgets natürlich sehr schnell. Ist das bei euch auch so? Also habt ihr auch diese Performance Komponente oder fangt ihr sozusagen an, ab dem ersten Euro eigentlich auch über Branding und Awareness und so zu argumentieren?
Also es funktioniert grundsätzlich beides über TikTok. Sowohl Branding wie auch Performance. Viele der Kampagnen, die jetzt dieses Jahr gelaufen sind, sind Branding-Kampagnen und auch viele der Cases, das siehst du ja, sind Branding-Kampagnen, aber wir sehen eben auch, dass es für Performance und Abverkauf eben auch gut funktioniert. Also gerade jetzt, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war natürlich basierend auf einer, wie du richtig sagst, nicht auf dem Clickout, aber auf Basis einer Befragung, ne, mit Kantar, die das darüber sozusagen gemessen hat, jetzt für einen CPG-Kunden. Mhm. Aber wenn wir jetzt hier mal das Beispiel Just Spices, das ist ein Online-Gewürzhändler, ein Startup. Und die haben eben TikToks kreiert mit zusammen mit Creatoren, die haben organische TikToks gemacht, die haben Paid-Kampagnen gemacht, die haben mit Creatoren zusammengearbeitet und in der Kombination die haben große Reichweiten generiert, über 22 Millionen, die haben 45.000 Follower generiert, aber die haben eben auch das Produkt, was sie dort beworben haben, Mac and Cheese, das war so ein neues Gewürz, haben die eben halt kurzerhand ausverkauft. Und das zeigt eben, dass das auch echte Resultate bringt, wenn du halt die Kreation richtig hinbekommst, wenn du die richtige Sprache der Plattform sprichst. Und ihr habt jetzt auch mit Cookie Bros gesprochen, die haben dann mit ihr gesamtes, die haben ja mit TikTok letztendlich den ganzen Markteintritt auch geschaffen. Ne? Das heißt, es ist eben ja nicht nur Branding, sondern treibt dadurch natürlich auch Verkäufe.
Ich meine, wir reden ja bei Funny, was du gerade sagtest, ist ja eh jetzt...
Just Spices, ja.
Da schon, aber bei Funny, das ist ja eh keine Firma, die jetzt sehr viel online verkauft wahrscheinlich. Das geht ihnen ja eher dann wirklich...
Ja.
Bei Just Spices ist es andersrum. Da ist es ja offensichtlich eine Firma, die im E-Commerce ihren Hauptumsatz verdient sozusagen. Ne?
Ja, genau, richtig.
Aber das heißt so, ich stelle mir dann mal so vor, ihr werdet jetzt irgendwelche internen Zielvorgaben haben, die dann sagen, im nächsten Jahr schaffen wir noch nicht die 100 Millionen Euro Umsatz, aber 2022 dann holen wir schon mal 100 Millionen Werbeumsatz. Ist das so, jetzt klar wirst du nicht kommentieren, aber wenn ich da jetzt in euer Meeting reingelaufen wäre, wo ihr sozusagen euch, da wäre ich jetzt nicht komplett erschrocken, was ihr da plant.
Also sozusagen, wenn du dir anschaust, wie viel Reichweite wir haben, wir sind jetzt natürlich ein privates Unternehmen, deswegen kann ich da natürlich tatsächlich wenig zu sagen. Ja, aber ich meine, wenn du dir alleine anschaust, wie viel Reichweiten wir haben und das wächst ja kontinuierlich weiter, dann ist dann natürlich auch haben wir natürlich auch die Relevanz für Kunden und dementsprechend ja normalerweise folgen ja auch die, ne, also Money follows eyeballs sozusagen, kann man natürlich auch, rechnen wir natürlich auch damit, dass die Marketingbudgets da auch in einem größeren Stil den Nutzern und der Audience folgen.
Also ich wäre nicht überrascht und so, das ist jetzt Größenordnung irgendwie nachvollziehbar, was ich da gerade so erzählt habe.
Ich denke nicht, dass du überrascht wärst.
Okay. Ist denn eigentlich Deutschland der größte Markt in Europa für TikTok?
Also zu den relativen Märkten kann ich jetzt so viel tatsächlich nicht sagen. Also die Hauptmärkte sind England natürlich, Deutschland, Frankreich und dann in der Kombination Italien, Spanien. Das sind so die fünf Märkte, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Und klar, natürlich spielt Deutschland dann eine sehr große Rolle in dem Gesamtmarkt.
Also dieses klassische Influencer-Marketing, dass man sozusagen jetzt einzelne Influencer, die nur bei TikTok groß sind, sozusagen als Agentur kauft, gibt es bei euch auch? Also das betreibst du ja logischerweise nicht, aber das beobachtest du ja wahrscheinlich auch. Also wird sowas gemacht, so sozusagen Product Placement über Influencer-Marketing zum Beispiel?
Das findet natürlich statt, also auch gerade mit den größeren Influencern. Das ist auch super, was wir grundsätzlich, insofern arbeiten wir da schon, also sowohl natürlich mit externen Partnern, mit Agenturen zusammen, aber wir bieten das auch selber an. Also wir haben zum Beispiel diesen Creator Marketplace ins Leben gerufen. Das ist ein Tool, wo auch Werbetreibenden Zugriff drauf geben können. Und darüber kann man sich halt eben einzelne Creator heraussuchen, basierend auf verschiedenen Kriterien, ne? Also welche Themen haben die, welche Zielgruppen haben die und so weiter, und kann die dann auch über das Tool anfragen. Ja, also wir wollen halt nur dann, ne, vermitteln, die Möglichkeit geben. Und dann kann man als Werbetreibender entscheiden, in welcher Form möchte man mit dem Creator, wir sagen halt Creator statt Influencer, in welcher Form möchte ich mit dem zusammenarbeiten. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ne, besagte #Challenge, dass ich die halt einbinde. Aldi Nord hat das zum Beispiel gemacht. Die haben dann mit 8 Creatoren, die auch eine gewisse Reichweite hatten, die haben die bei ihrer #FeaturingAldi-Kampagne mit eingebunden. Und das hat denen natürlich schon geholfen. Das hat die Kampagne A inhaltlich einmal vom Start weg besser gemacht. Aber natürlich haben die auch mit ihrer eigenen Reichweite, ja, wenn sie die haben auch gute Inhalte dann dazu gemacht, natürlich auch dazu beigetragen, zusätzlich zu der Werbung und zusätzlich zu dem Top-View, was sie dann gemacht haben, dass die Kampagne natürlich noch effektiver war.
Aber auf Dauer wollt ihr ja keine Influencer-Agenturleistung erbringen. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nichts, was ihr vorhabt, dass ihr jetzt sozusagen da die Brands mit den Creatoren zusammenbringt und da irgendwelche Kampagnen steuert, sondern ihr wollt ja wahrscheinlich am Ende die Technologie bauen und die ganz großen Budgets darauf allokieren. Der Rest sollen die anderen machen, nehme ich jetzt mal an.
Genau, wir freuen uns, wenn die verschiedenen Agenturen und Influencer Agenturen das machen. Wir bieten das sozusagen als Serviceleistung an, weil wir wissen, dass dann die Kampagnen am besten funktionieren. Also grob gesagt, wenn du, ne, du spielst, idealerweise hast du als Unternehmen dein TikTok oder dein eigenen Handle, dein Business-Account, dann hast du Paid-Werbung, da kannst du dann auch Creator mit einbinden und dann hast du noch Creator-Partnerships zusätzlich, die kannst du dann sowohl für Paid wie auch für Werbung wie auch für den eigenen organischen Kanal einsetzen. Aus unserer Sicht macht die Kombination aus allem am meisten Sinn. Mhm. Und insofern unterstützen wir das. Aber ja, das können gerne, sehr gerne, genau. Andere dann.
Und was muss man an Geld mitbringen, wenn man sich jetzt bei dir meldet? Und ich habe jetzt ja gehört, es gibt noch. Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne für 3.000 Euro was bei euch machen, dann bist du wahrscheinlich eher so, ja, melde dich mal irgendwie bei meinem Kollegen und dann ist der gerade im Urlaub oder so.
Also, wir sind ja dann. Ich würde wirklich jetzt erstmal jeden einladen, der TikTok für sich erschließen möchte, sich bei uns zu melden. Also wahlweise sozusagen wahlweise mich anschreiben über LinkedIn oder eben auch auf tiktokforbusinesseurope.com zu gehen. Und wir kümmern uns so schnell, wie es geht. Es gibt keinen, also gerade jetzt für das Thema TikTok Ads Manager gibt es keinerlei Minimum-Investitionen. Wir müssen halt schauen, natürlich müssen wir schauen, es kommt ja immer so ein bisschen jetzt auch darauf an, wie viele folgen jetzt dem Aufruf. Wir versuchen erstmal allen gerecht zu werden und wir bauen ja auch unsere Teams auch weiter auf, auch die sich um mittelständische Kunden kümmern.
Das war das große TikTok-Special und es war eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir uns einem Thema so genähert mit verschiedensten Kurzinterviews. Ich würde entsprechend jetzt gerne wissen, ob ihr das okay fandet und ob wir sowas regelmäßiger machen sollen. Schreibt mir doch irgendwie, ob ihr Bock habt auf häufiger diese Perspektive oder ob ihr lieber bei den bewährten, längeren, tieferen Interviews mit einer Gästin oder einem Gast bleiben wollt. Also Instagram, LinkedIn oder einfach per Mail an die Firma, wo ihr uns finden könnt. philipp@omr.com im Zweifel. Auf geht's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.